Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir schon zu sehen sind. Das ist für mich jetzt eine neue Software, weil mir das Uwe Jenner hat. Ich freue mich über zwei Sachen. Zum einen, dass wir es mal mit einem neuen Tool versuchen und zum anderen, dass Uwe hier ist, bei uns hier vor Ort im Cube. Ich bin in Eschborn, im Hauptquartier der Deutschen Börse. Und wir wollen in Börse at Home 275, ist es mal, wenn ich mich recht entsinne, über deine Anlagestrategie sprechen. Uwe ist ehemaliger Börsenhändler, also Börse Düsseldorf gearbeitet als Händler.
Cetra.
Xetra-Händler.
Sogar noch
Oh,
eher die engere Verbindung zu euch und hier im Gebäude sogar meine Prüfung damals gemacht.
und als dann auch zu Recht mit dem Handle at Börsenhändler 74 ziemlich bekannt auf Social Media Plattformen, sehr aktiv mit einer großen Fangemeinde. Und du hast auch ein Wikifolio. Da ist es Gordon Gekko 74.
Gordon Gekko ist mein Name da, angelehnt an Wall Street im Film und das Wikifolio selber hat den Namen von dem Stadtteil, aus dem ich komme. Ich komme aus Baumberg und da findet man die Sachen dann auch da in aller Ruhe.
Super. Und ihr könnt wie immer natürlich Fragen stellen. Nutzt das eifrig. Und das ist jetzt auch ziemlich cool an diesem neuen Tool. Ihr könnt auch sehen, was andere fragen. Und es ist nicht so eine nur von uns an euch Session, sondern wir können das ein bisschen interaktiver gestalten. Also, Uwe, fang mal direkt an. Wie viele Aktien hast du?
Du sprichst ja wahrscheinlich mein HV-Depot an und ich habe jetzt extra heute Morgen nochmal nachgeguckt. Ich habe 981 Aktien. Leider habe ich die 1000 immer noch nicht voll gemacht. Es sind auch nur deutsche Aktien, weil der Fetisch, den ich hatte, war früher immer zu den Hauptversammlungen zu gehen, was ich immer noch sehr gerne nutze. Und du brauchst ja in Deutschland eine Aktie, um zu einer HV zu gehen. Und deshalb habe ich extra ein Depot gemacht, wo praktisch nur eine Aktie drin ist, damit ich bei jeder Hauptversammlung teilnehmen kann, die ich möchte. Aber bevor die nächste Frage kommt, ich habe lange noch nicht alle. Wenn ich das mal richtig gesehen habe über Bloomberg und sonstige Kanäle, wenn du auch die vorbörslichen Beteiligungen siehst,
Ja.
müssten wir in Deutschland knapp 3000 Aktien haben. Also es ist noch
Okay.
ein langer, langer weiter Weg. Und vielleicht kommen die einen oder anderen auch mal wieder richtig an die Börse und sind nicht nur im vorbörslichen Handel handelbar.
Ja, das war mir jetzt auch neu, weil ich weiß, dass im regulierten Markt der Frankfurter Börse, also alles, was hier offiziell gelistet ist, im Prime Standard und im General Standard, sind es ja nur so 600 Stück. Und dann Scale sind auch nochmal 40 oder 50 Werte, also haben wir gar nicht so viel. Also 3000, das ist dann ja eine ganze Menge mehr, was es gar nicht bei uns an den Marktplätzen gibt.
Leider ja, und man hat auch bei den vorbörslichen Plattformen, wo praktisch die Sachen gehandelt werden, hast du auch nicht alles handelbar. Sehr viel ist auch eben praktisch nur Mundpropaganda oder zum Beispiel auch Family Office. Es gibt ja sehr viele vermögende Menschen, die eine eigene AG gegründet haben, was dann nur für die eigene Familie da ist. Jeder von euch kann ja praktisch auch seine eigene AG gründen und das dann machen. Aber mein Ziel ist es eben, wenn es geht, von jeder deutschen Aktie eine zu haben. Und irgendwann, wenn ich dann älter bin, werde ich dann, obwohl ich immer sehr viel darüber schimpfe, wohl mit der Bahn quer durch Deutschland fahren und die Hauptversammlung von zur Hauptversammlung besuchen. Und das ist auch immer noch eine sehr schöne Art, sich über die Aktien zu informieren,
Ja.
weil nicht alle großen Firmen, also ihr habt ja heute wieder einen schönen Börsengang gehabt in Frankfurt, Applaus dafür, aber die habe ich auch noch nicht, die muss ich auch noch die eine kaufen, damit ich sie im Bestand habe. Aber gerade bei den kleineren Gesellschaften, und ich rede jetzt wirklich vom Freiverkehr,
Ja.
der natürlich auch einen größeren Spread hat zwischen An- und Verkauf, hast du eigentlich die Möglichkeit, dort mit dem Vorstand und dem Großaktionär zu reden?
Ja.
Und nirgendwo kannst du dich so gut informieren wie auf einer Hauptversammlung, weil der Vorstand ist verpflichtet, dir deine Fragen für das letzte Geschäftsjahr zu beantworten. Also du kannst dann wirklich den
Ja.
Geschäftsbericht durchgehen und detailliert deine Fragen stellen. Und gerade bei kleinen Gesellschaften, die eben nicht ad hoc pflichtig sind,
Ja.
ist das die Möglichkeit, einmal im Jahr sozusagen auf den Nerv zu gehen und nachzufragen, was ist. Meistens gibt es dann auch dann anschließend noch ein Beisammensein, wo man sich unterhält.
Na, spannend. Also ich war bisher in meinem Leben nur auf der Hauptversammlung der Deutschen Börse, weil ich da Aktionärin bin. Aber das ist natürlich durchchoreografiert, vom wirklich bis ins letzte Detail. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei kleineren Unternehmen auch nochmal durchaus hemdsärmeliger zugeht und auch konkreter.
Absolut. Du hast dann teilweise eben im Freiverkehr oder noch darunter im vorbörslichen Bereich hast du einen Vorstand, der da alleine mit seinem Aufsichtsrat sitzt, ohne Rechtsberatung und der dann praktisch freischnauze die Fragen
Okay.
beantwortet. Dem ist auch so praktisch dann für nichts zu schade und der weiß das alles. Das ist praktisch nicht glatt gebügelt, wie leider, und das ist nicht böse gemeint, bei DAX-Konzernen, weil man muss ja immer vorsichtig sein, wie man was sagt, das dann sehr wahrscheinlich dreimal durch die Juristen geht und sehr wahrscheinlich allein die Tantieme für den Anwalt bzw. die Kanzlei an
Ja.
dem Tag mehr kostet als bei anderen die Hauptversammlung. Ich bin auch bei einer kleinen Gesellschaft. im Aufsichtsrat drin. Und da muss man sagen, die Hauptversammlung kostet keine 2000 Euro bei uns. Und ich würde mal sagen, bei den großen DAX-Unternehmen
Ja.
deckt das noch nicht mal den Rechtsanwalt, der vorbeikommt. Leider.
Sicherlich, vielleicht pro Stunde.
Ja.
Ja, aber gut, dass du uns daran erinnerst, dass Aktienbesitz ja nicht nur Dividende und Kursgewinn bedeutet, sondern auch Eigentum an einem Unternehmen. Und aber apropos Kursgewinn, zu deinem HV-Depot, was hat denn das für eine Performance?
Also ich habe es auferlegt, das war, als ich 20 war, das
Ja.
ist jetzt 31 Jahre her, und ich habe eine durchschnittliche Rendite dort von 13%. Vorsicht allerdings.
Ja.
Da sind nämlich auch sehr viele Nachbesserungsrechte drin, weil ich habe ja früher auch immer mit Nachbesserungen gemacht. Und wenn dann diese Nachbesserung kommt, die kommt ja dann auch immer automatisch hin. Also die kriegst du dann automatisch noch in deinen Geldbestand
Okay,
dazu.
was ist ein
Die
Nachbesserungsrecht?
Nachbesserungsrechte hast du drin, wenn es einen Squeeze-out gibt, gerade in
Ah, okay,
Deutschland. Die Nachbesserung wird
ja.
verzinst, wenn es eine kommt, und kriegst du meistens in der Regel zwischen
Okay.
5 und 12 Jahre später.
Okay.
Und so ist die Rendite auch sehr gut, bezogen auf
Ja.
dieses Depot. Aber man muss auch einsehen, wie viele Aktien ich habe. Es ist praktisch ein eigener kleiner ETF, den ich dort habe, nur mit deutschen Werten. Aber das Problem ist natürlich, wenn du wirklich so breit streuen würdest, das kannst du ja gar nicht. Also sagen wir so, selbst wenn du 1 Million hast, du kriegst ja teilweise die Aktien dann auch nicht, weil sie sind gar nicht mehr notiert.
Ja.
Und sehr viele, muss man auch sagen, also ich habe da auch sehr viele Verdoppler oder Verzehnfacher in dem Depot, aber man muss einsehen, wie lange ich sie habe. Weil
Ja.
langfristig gesehen, und da zitiere ich dann immer gerne Heiko Thieme und Bernecker, langfristig gewinnst du eigentlich immer an der Börse, sofern das Unternehmen nicht pleite geht und du genug Zeit hast. Man muss aber auch sehen, dass bei manchen Werten, je nachdem, wann du gekauft hast, du das Problem hast, dass es sehr lange gedauert hat, bis sie dann auch wirklich nach oben gegangen
Ja,
sind.
ja.
Also als richtige Anlage kannst du das aus meiner Sicht so nicht machen, aber als Spaß und Erfreut und um dann wieder vielleicht
Ja.
eine Firma zu finden, wo du dann mehr Geld investierst, ist es aus meiner Sicht absolut wunderbar. Und ich habe damals angefangen, das noch kurz dazu, hauptsächlich Beteiligungsfirmen zu kaufen, weil ich einfach wissen wollte, wie andere anlegen. Und das bei mir, ich komme hier, wie man wahrscheinlich weiß, aus Monheim, das ist bei Düsseldorf. Und ich habe dann praktisch auch regional erstmal gekauft, weil ich nicht weit fahren
Ja,
wollte.
ja.
Und dann eben Spezialaktien von anderen Beteiligungsfirmen, so als ich dann nach der Bankausbildung, als ich dann in der Wertpapierabteilung, also bei dem Bereich gemacht habe, habe ich dann geguckt, dass ich alle Beteiligungsfirmen in Deutschland habe und bin dann auch dahin gefahren, weil es war immer sehr schön zu sehen, wie die anlegen und die Fragen zu stellen. Weil am
Ja.
Anfang muss man auch sagen, ich komme ja aus einer Zeit, wo wir noch kein Internet hatten, da waren die Informationsquellen noch etwas spärlicher.
Ja.
Und als es mit Internet anfing, hast du leider auch kaum Leute gesehen für deutsche Nebenwerte, die sich dafür begeistert haben.
Spannend. Dann reden wir mal über deine anderen Depots. Da zielt auch die Frage von Jörg drauf ab. Im HV-Depot hast du nur eine Aktie, aber du hast ja noch andere Depots, wenn das dein HV-Depot ist.
Ich habe noch zwei andere. Ich nenne eins immer, also eigentlich habe ich noch drei andere, aber das eine ist praktisch nur noch in Wartestellung. Ich habe einmal dann mein Depot Mama, so nenne ich es liebevoll, weil meine Eltern hatten damals ein bisschen Geld und wollten eben auch daran partizipieren. Und das Depot Mama, das ist ganz einfach strukturiert. Da mache ich mir immer zwischen Weihnachten und Neujahr Gedanken, welche Werte reinkommen. Also so habe ich angefangen. Und dann werden diese Werte aber auch strikt ein Jahr lang durchgehalten. Also
Okay.
egal, was an Meldungen kommt.
Okay.
Das mache ich jetzt auch schon über 5 Jahre. Egal, was an Meldungen kommt, ein Jahr bleiben die Sachen bestehen. Und
Ja.
dann wieder nach Weihnachten gucke ich, was da ist. Und dann am letzten Handelstag wird verkauft und die neuen 10 Werte, alle gleich
Okay.
hochgewichtet, neu gekauft. Dann habe ich das Depot
Ja.
Sondersituation. Das ist auch eben ein Steckenpferd von mir. Bis letztes Jahr noch habe ich es aktiv selber gemacht. Die Nachbesserungsrechte, die Spruchverfahren, wenn man sich vor Gericht gestritten hat,
Ja.
habe ich auch gemacht. Das mache ich immer noch mit einer festen Summe. Und dann habe ich natürlich, und das merkt man dann wieder als ehemaliger Händler, habe ich ein Momentum, und zwar praktisch das Wikifolio, was ich da habe. Das setze ich auch bei mir nochmal privat um. Beziehungsweise bei mir privat habe ich dann auch manchmal Werte, die leider nicht bei lang und schwarz handelbar sind, dass
Ja.
dann ein paar andere Sachen da sind. Aber ansonsten habe ich das eben auch dort so abgebildet und eben auch einen Teil des Geldes in meinem eigenen Wikifolio drin, weil der Clou ist wieder dabei. Du kannst das ja so einstellen, du hast keine An- und Verkaufgebühren für mich als derjenige, der handelt. Und es ist steuerfrei. Also alles, was ich da hin und her mache,
Ja.
ist steuerfrei. Und erst wenn ich meinen Anteil an meinem Wikifolio verkaufe, zahle ich Steuern. Und um sich
Okay.
praktisch was anzusparen, ist das eine schöne Sache. Muss man
Okay.
allerdings auch genau gucken, wie man es wo macht. Aber das sind sozusagen die vier Depots, die ich dann führe.
Okay. Und jetzt fangen wir mal mit dem Depot Mama an. Würde mich interessieren, das klingt ja dann eher konservativer. Du sagst, du suchst die Aktien aus, die du ein Jahr lang hältst, unter allen Umständen. Was sind da deine Kriterien? Auf was schaust du? Auf was für Kennzahlen? Oder was ist dein Selektionsmechanismus?
Also bei dem Depot Mama bin ich noch konservativer als bei mir selber, weil da muss erstmal eine gute Bilanz da sein, der Cashflow muss da sein und man muss mich überzeugt haben. Ich besuche ja sehr viele Konferenzen und ich möchte eigentlich nur, und das war mir damals bei den Eltern wichtig, ich habe es nur Mama genannt, weil Papa dann schneller verstorben ist, aber kann ich der Person trauen, die diese Firma, sprich mein Geld
Okay,
hat? Und das ist mir dann sehr wichtig. Und wenn das erfüllt ist, dann schaue ich mir die Bilanz an. Dadurch, dass ich ja praktisch auch hier von euch beim Eigenkapitalforum dann bin, da hat man dann und in anderen Konferenzen sehr viele Sachen, die man sich anschaut. Und dann hat man meistens so eine Liste. Also nach jeder Konferenz, die ich besuche, habe ich mir erstmal die Person angesehen, habe mir die Bilanz angesehen, habe mir die letzten Umsatzzahlen angesehen. Und das Beste ist, vielleicht war ich sogar selber bei der Hauptversammlung in dem Jahr. Oder ich kenne, dadurch, dass man schon älter ist, kennt man einige, kenne jemanden, der bei der letzten Hauptversammlung war, sodass man da auch nochmal eine Frage stellen kann. Und wenn das alles erfüllt ist, dann rechne ich sozusagen mit Spitzenbleistift, was die Aktie für wert sein könnte. Und wenn dann zum Jahresende das alles passen sollte, dann hat die Aktie es verdient, eins von 10 Aktien zu sein, die bei Mama im Depot sind.
Okay, 10 Stück.
10 Stück, nicht mehr, nicht
Kannst du
weniger.
sagen, was da drin ist? Eine, zwei, drei oder?
Dadurch, dass es teilweise kleine Nebenwerte sind, möchte ich es nicht machen. Man kann es nachgucken, also ich schreibe in einem Forum dazu, wer mich kennt, der kann es sehen. Aber bitte, und das möchte ich auch nochmal sagen, es ist sehr wichtig, gerade bei marktengen Titeln, dass man nicht zu viel, gerade wenn man, wie ich das Glück hat, bei euch persönlich dabei zu sein und darüber sprechen kann, dass man die dann nicht in den Mund nimmt, weil dann kommt es immer zu Übertreibungen nach oben und nach unten. Und das ist nicht gut. Und auch wenn ihr euch das Depot dann angeguckt habt, bitte bedenkt eins, limitieren,
Immer Limit.
limitieren, limitieren, weil nichts ist schlimmer. Und guckt euch genau an, wie der Spread ist, weil die schönste Aktie taugt nichts, wenn du dann teilweise einen Spread, also Geldbrief, von 20 bzw. 25% hast, wenn der Markt da nicht einspringt und die echte Taxe zahlt. Ganz, ganz wichtig. Und deshalb, so ist es am sichersten zu machen.
Das ist wirklich ganz, ganz wichtiger Hack. Also den unbedingt mitnehmen, Limits sowieso immer setzen. Also ich sage Limit auch bei wirklich DAX-Werten auf Xetra. Bitte immer mit Limit, weil man macht nichts verkehrt, wenn man Limit setzt. Man macht nur was verkehrt, wenn man keins setzt im Zweifel. Und Spanne ist so das Aller, Aller, Allerwichtigste. Also es wird schnell aus einem 0-Euro-Trade bei Trade Republic, das sind wir bei einem Euro, wird halt schnell ein teurer Trade, wenn da die Handelsspanne so groß wird. Aber das ist ein anderes Thema. Dein anderes Depot, das Momentum-Depot. Ne Momentum
Momentum,
klingt nach Kursauftrieb.
das ist genau richtig. Das ist so, sage ich mal, also bitte nicht missverstehen, eher zum aggressiveren Wachsen, nenne ich es mal. Aber auch da müssen die Kriterien stimmen. Also es ist praktisch nicht reines Momentum, weil Momentum ist ja die Markttechnik, wenn praktisch was nach oben ausbricht, dass du das dann kaufst. Das ist eine Sache, die wichtig ist, aber genauso gilt noch da die Regeln dafür, ist die Bilanz sauber? Ist die G&V sauber und habe ich da Leute, denen ich vertrauen würde? Weil diese Sachen zusammen musst du eigentlich immer bedenken, weil nichts ist schlimmer, als wenn du eine großartige Firma hast und du hast einen kompletten Idioten. Das mag eine Zeit lang gut gehen. Es ist immer besser, einen Idioten zu haben als einen Betrüger. Beim Betrüger ist das Geld weg, beim Idioten kann es nur länger dauern, bis er alles verbrannt hat. Aber meistens ist da noch ein Großaktionär da, der dann hoffentlich den Unfähigen dann austauscht. Und das musst du dann eben machen. Und da bin ich dann auch dabei. Da wird auch öfter mal hin und her geschichtet, weil da versuche ich dann eben das Markttiming zu machen. Das heißt, wenn eine Aktie sehr gut gelaufen ist, ich versuche keine Position größer als 5% zu haben. Damit sieht man auch mal, dass meine natürliche Größe meistens bei 20 Aktien dort ist, weil aus meiner Sicht ist auch immer sehr wichtig, dass du, wenn du eine Aktie hast, dich mit der Aktie auseinandersetzt und zum Beispiel auch weißt, wann Zahlen kommen. Nichts ist schlimmer, als wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt heute zu euch gekommen bin, hier ins schöne Frankfurt, und heute hätte eine meiner größeren Positionen hätte ihre Quartalszahlen gebracht, dann wäre ich dumm gewesen. Nicht, weil ich das nicht auf den Zettel habe, sondern ich einfach nicht in Ruhe hier stehen könnte. Dann hätte ich nämlich hier mein Handy liegen und würde die ganze Zeit drauf gucken, ob was passiert ist und würde dann hin und her rechnen. Deshalb, auch wenn es langweilig ist und ich weiß selber, Analyse ist nicht sexy, Analyse macht keinen Spaß, aber ich sage es auch immer wieder, wenn ich dann meinen Space, also die Börsenstunde auf Twitter mache. Das Wichtigste ist wirklich, schaut euch die Bilanz an und gebt mal diese 20 Euro bei der Volkshochschule aus, um eine
Ja.
Bilanzanalyse zu machen. Oder, und das ist das Schöne, wenn ihr in einer Stadt seid, so eine Fachhochschule oder eine Uni ist, meistens dürft ihr als Gasthörer dann auch mal rein und könnt euch das anhören, weil wenn du eine Bilanz verstehst und selbst wenn du anfängst, nach der dritten Bilanz oder wenn du zum dritten Jahr in Folge die Bilanz hast, du weißt, wo was steht und du kannst es vergleichen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ansonsten haben wir wieder die Sache, wo, was uns Börsianer immer vorgeworfen wird, Börse ist Glücksspiel, was eine
Ja.
absolute Frechheit ist, weil, wie du es schon eben netterweise gesagt hast, mir gehört ein Teil vom Unternehmen. Und wenn ich Eigentum habe, Eigentum verpflichtet, das ist genau wie mit deiner Wohnung. Genauso sehe ich das aber auch mit meinen Aktien. Ich bin dafür verantwortlich, wie es mit der Firma weitergeht. Ich stimme, und das ist auch wieder eine Sache, ich stimme auf der Hauptversammlung auch ab, wie es weitergehen soll. Wenn der Vorstand oder Aufsichtsrat mir nicht passt, dann kriegt er von mir keine Entlastung. Ich habe das jetzt dieses Jahr durchgemacht. Bei jeder Firma, wo ich beteiligt bin, und es waren einige, wer eine virtuelle Hauptversammlung gemacht hat, hat von mir die rote Karte bekommen. Und dann habe ich Aufsichtsrat und Vorstand nicht entlastet, weil ich finde, es ist ein Gebot der
Ja.
Höflichkeit. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt auch sehr viele Argumente dagegen. Und ich sage auch eins, bei einer Berkshire Hathaway bin ich total dankbar, dass sie online da ist. Aber dann kannst du es bitte schön hybrid machen, weil
Ja.
der Austausch mit den Aktionären ist ganz, ganz wichtig.
Wie viele Aktien sind denn da im Momentum-Depot?
Mein Momentum-Depot sind momentan 17 Stück.
17 Stück ist nicht viel, aber wenn du so viel Arbeit da reinsteckst in die Analyse, klar, logisch, da kann man nicht so breit gestreut, also da kann man nicht, man kommt einfach nicht auf mehr, oder?
Also du musst es eins sehen, also Beate
Ja.
Sander, Gott hab sie selig, unsere Börsen-Omi, die hat ja mal gesagt, breit gestreut und nie bereut.
Ja.
Aber wenn du wirklich versuchst, Geld zu verdienen, und sorry, den Ansatz haben wir alle an der Börse, dann musst du dich konzentrieren, weil wenn du zum Beispiel einen ETF kaufst, das ist jetzt nicht gegen ETFs, das hat auch seine Daseinsberechtigung, wenn man nicht so viel Zeit investieren möchte, aber wenn du einen ETF kaufst, wirst du nie besser sein als der Markt. Um besser zu sein als der Markt, musst du dich vom Markt distanzieren, beziehungsweise was anderes machen und du musst es anders gewichten. Ein guter Freund von mir, der fährt jedes Jahr immer nur mit drei Aktien. Also er hat immer nur drei Aktien im Depot,
Okay.
hochgewichtet, aber kennt dann von der Firma wirklich
Ja.
ein und alles. Das ist auch eine Sache, wenn es dann schief geht, tut es richtig weh, weil gerade wenn es dann auch engere
Ja.
Werte sind, wenn dann eine schlechte Nachricht kommt und verkauft werden muss, da sind meistens nicht die Geldseiten da und es geht dann
Ja,
ganz schnell nach
ja.
unten. Also deshalb bisschen gestreut, ja, aber eben nicht so breit gestreut wie ein ETF, damit ich hoffentlich eine Überrendite für die Anleger erwirtschaften kann und auch für mich selber.
Also wenn die Geldseiten nicht da sind, heißt das, es gibt keinen, der verkauft. Nein, es gibt keinen, der kauft. Und dann fällt der Preis natürlich deutlich stärker. Deswegen alle, die mit Stop-Loss arbeiten, vielleicht auch nochmal eine Empfehlung an der Stelle, immer eine Stop-Limit-Order setzen, keine Stop-Market-Order, weil dann passiert nämlich genau das, wenn der Markt in Bewegung kommt, nach unten, sind keine Käufer mehr da und dann kann es sein, dass man wirklich weit unter seinem Stop überhaupt erst einen Abnehmer findet. Apropos Performance. Haben wir vergessen eben, wie ist denn die Performance vom Mama Depot?
Das dem Mama Depot müsste, ich habe jetzt dieses Jahr noch nicht reingeguckt, aber geglättet über die Jahre bin ich da bei 11%.
Okay, super, Markt schlagen. Und das Momentum Depot, wie ist
Momentum sind wir jetzt bei knapp 13%.
13
13,
Prozent.
13, 14%. Man muss jetzt wieder
Ja.
gucken, wie es jetzt weitergeht. Aber da muss man auch sehen, ist es so ein weiterer Baustein, der gut ist.
Hast du grundsätzlich, Momentum Depot ist ja auch das Wikifolio, das habe ich
Genau.
ja. Das ist also quasi öffentlich. Also kannst du auch sagen, was da drin ist.
Kann jeder nachgucken. Ich kann dir
Ja.
jetzt nicht alle Titel auf einmal wieder
Okay.
sagen, aber du hast da sehr viele Sachen drin. Die 1 und 1 habe ich da mit dabei. Da ist heute ein interessanter Bericht im Handelsblatt gewesen.
Ja.
Einfach den mal in Ruhe lesen, was man dafür denkt. Und dann sind noch einige andere kleinere Exoten dabei. Ich bin gerade auf dem Schlauch und weiß es nicht auswendig.
Wie bestimmst du die Gewichtung? Also wie sagst du, wie viel Anteil einer einzelnen von diesen 17 Aktien in deinem Depot haben kann?
Normalerweise mache ich das auch so, dass ich praktisch in Etappen kaufe. Also das kann ich auch nur jedem persönlich raten. Das ist meine persönliche Meinung. Du schaffst nie den besten Kurs zu kaufen. Und ich gehe meistens immer, wenn ich etwas gut finde, mit einer Anfangsposition rein. Die ist meistens bei 3%. Und dadurch, dass ich es maximal bei 5% haben möchte, habe ich dann immer noch ein bisschen Luft, dass ich dann was machen kann. Und das ist auch aus meiner Sicht sehr wichtig und von Vorteil, dass ich praktisch dann nochmal kaufen kann. Und zwar eine Sache ist nicht optimal. Das mache ich zwar ab und zu auch, wenn die Fundamentalsachen stimmen, aber das Schlimmste, was du machen kannst, ist zu verbilligen, weil nochmal, und das wisst ihr jetzt wahrscheinlich auch alle,
Ja.
wenn du 50% verlierst, musst du 100% haben, um dann wieder plus minus null zu sein. Und dann kann jeder von euch jetzt mal kurz nachdenken, wie viel 100% er im Depot hat. Das ist vielleicht hoffentlich sehr viel. Aber bei den meisten, die ich bei den Börsenstammtischen sehe, ist es nicht so viel. Und ich kaufe auch gerne, wenn die Neuigkeiten gut sind und der Chart intakt ist und die Finanzzahlen stimmen, dann kaufe ich auch gerne nochmal teurer hinzu. Das ist so sogenannte umgekehrte Pyramidensystem. Ich stocke auch gerne mal auf, wenn es nach oben geht, weil dann habe ich sozusagen die Markttechnik und die Fahrt nach oben
Ja.
und dann bin ich dabei.
Okay, ja, wir haben ein paar Fragen, die können wir jetzt nehmen. Also wir beantworten alle. Ich nehme mal jetzt so die rein, die thematisch gerade in dem Moment passen, weil du gerade noch mal über deine Kriterien gesprochen hast. Wie definierst du eine saubere Bilanz und eine saubere Gewinn- und Verlustrechnung?
Also ich persönlich habe es am liebsten, ich betone es am liebsten, wenn die Firma Geld verdient, dass sie praktisch, außer wenn Sondereffekte da sind, jedes Jahr Geld verdient wird. Das habe ich sehr gerne. Ich bin kein großer Freund, auch wenn man das jetzt bei anderen Firmen, die super gelaufen sind, gesehen hat. Ich bin kein großer Freund von vielen Schulden, weil aus meiner Sicht sind Schulden, müssen ja bedient werden und müssen auch irgendwann mal zurückgezahlt werden und die Zinsen muss man auch zahlen. Ich kann aber auch verstehen, welche Aktie ich mir jetzt gerade angeguckt habe. Ich habe sie nicht gekauft. Ich war jetzt am Freitag beim Flughafen Zürich und die können eben keine Kapitalerhöhung machen, weil das Kanton ein größerer Aktionär ist und die haben sozusagen, das Kanton hat die strikte Vorgabe, sie dürfen nicht unter diesen Anteil kommen. Und dadurch ist eine Kapitalerhöhung nicht machbar. Das heißt, sie müssen mit Schulden arbeiten. Ist eine Sache, wo ich erstmal von vornherein leichte Bauchschmerzen habe. Allerdings, wenn man dann langfristig sieht, dass man damit Geld verdienen kann, kann ich mit Schulden leben, aber ich möchte gerne die Schulden so gering wie möglich haben. Und ich habe auch lieber länger laufende Kredite als kurzlaufende Kredite. Goldene Bankerregel, früher war es ja so, was du an kurzfristigem Geld hast, sprich an Sichteinlagen, gibt es auch noch an kurzfristigen Krediten raus. Was du langfristig an Sparbriefen oder sonstiges hast, hast du als Hypothek rausgegeben. Das ist ja dann irgendwann mal kaputt gegangen. Dann sind auch einige Banken in Bedrängnis gekommen, weil dann galt nicht mehr kurz gegen kurz, sondern auch kurz gegen lang, lang gegen kurz. Und das funktioniert nicht. Also bitte da guckt euch die Bilanz an und was das Schönste ist, wenn jedes Jahr die Bilanzsumme steigt und nicht die Verbindlichkeiten.
Ja, es ist immer besser, mehr auf der Haben-Seite zu haben als auf der Soll-Seite.
So ist es.
Das gilt ja auch für Privatpersonen. Hast du Branchen, die du per se ausschließt, wo du sagst, nee, da möchte ich nicht rein investieren?
Also ich muss sagen, auch wenn das jetzt brutal für einige klingen wird, ich habe keine moralische Bedenken, auch in Rüstungsaktien zu investieren, weil wer den Frieden will, muss ihn leider, das haben wir jetzt ja auch gesehen, muss ihn auch verteidigen. Also deshalb sehe ich da nichts, was dagegen spricht. Ich persönlich habe auch nicht unbedingt ein größeres Problem mit Ländern, die mir nicht persönlich gefallen, aber wenn ich damit Geld verdienen kann und die Märkte dort sind, bin ich ein Opportunist und als ehemaliger Händler bin ich nun mal da, wo man Geld verdienen kann. Das Einzige, was ich für mich persönlich ausschließe, sind momentan eben Kryptowährungen, weil dafür bin ich einfach zu dumm. Das kann ich so sagen. Ich habe mich sehr lange mit Leuten darüber unterhalten und für mich ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Auch was ich momentan fast immer ausschließe, ist Biotechnologie, weil da muss ich auch sagen, da bin ich auch zu blöd für. Also
Also alte Börsianer-Regel, nur in das zu investieren, was man kennt.
oder wo man meint, dass man Expertise hat. Aber gerade Biotechnologie
Ja,
ist eine
ja.
so schöne Sache. Ein Bekannter von mir, der macht das leidenschaftlich gerne und kann das auch. Aber ich muss persönlich sagen, also wenn da eine Meldung kommt über eine Zulassung, bin ich der größte Idiot, weil ich es nicht verstehe.
Ja, klar, ja.
Also mein
Aktien.
medizinisches Wissen ist so, dass ich weiß, wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich ein Produkt aus Leverkusen.
Ja, sehr schön. Welche Tools und welche Programme nutzt du für die Analyse? Auch künstliche Intelligenz.
Ich habe jetzt angefangen mit künstlicher Intelligenz zu probieren und ich muss eins sagen, es macht teilweise Sinn, wobei ich gemerkt habe, dass es ein Unterschied
Ja.
ist, ob du die Gratis-Version oder die Bezahlversion hast.
Total,
Die Bezahlversion ist dann doch
ja.
genauer. Es macht für mich teilweise Spaß, wenn ich auf einer Konferenz
Ja.
bin, dass ich die künstliche Intelligenz mitlaufen lasse, damit ich das, wenn es in Englisch vorgetragen wird, einfach schneller und besser verstehe, gerade wenn es dann ein Themenbereich ist, wo ich nicht so gut kann. Ansonsten, ich nutze keine richtigen Chartprogramme. Das nutze ich immer noch, Praktisch einen einfachen Chart, den du auf jeder Seite siehst. Also da ich auch nicht im Sekundenhandel mehr tätig bin, brauche ich das nicht mehr. Ich mag sehr gerne News. Also ich mag sehr gerne die Sachen, die kommen. Ich hatte früher von der Sino AG den X-Trader von der TICC-TS und das Ding habe ich geliebt. Ist für mich auch immer noch das schönste und beste Trading-Tool, was da ist. Aber ansonsten, ich benutze keine wirklichen Programme. Was ich allerdings sehr gerne mache, ich lese sehr viel. Also ich lese sehr viele Wirtschaftszeitungen. Ich habe auch das Glück, dass ich ein paar Börsenbriefe sozusagen umsonst von den Emittenten bekommen habe, die ich dann lesen darf. Und das mag ich sehr. Und da gibt es auch einige, die da sehr gut in die Chartanalyse gehen. Aber da will ich jetzt auch keine Werbung machen. Ich glaube, wer sich am Markt auskennt, der wird es finden. Ansonsten mir bei X mal eine Nachricht schicken, dann sage ich euch gerne, welches ich nutze. Aber ich glaube, das ist der falsche Ort, um jetzt eine Werbesendung zu machen, weil sonst hätte ich auch hier einen Sponsor draufstehen gehabt und gesagt, das muss man machen. Und ich sage euch eins, selbst für das Momentum reicht der normale Chart selbst von der deutschen Börse aus.
Ja, wir haben TradingView, das ist ja ganz ordentlich als Chart-Tool eingebaut, also
Das ist natürlich
kostenlos. Ja, das ist
noch
ganz,
besser.
also einfach hinten auf den Chartreiter gehen beim Datenblatt von dem Wertpapier. Da haben wir einen TradingView-Zugang und da, wenn man sich wirklich mit Chart beschäftigen will, das ist ja kostenlos, da kann man sich da auch einloggen. Ich wollte was ergänzen zu der KI, was ich wichtig finde. Ich habe ein Buch geschrieben und habe sehr viel mit KI recherchiert für das Buch. Weil man muss alles nachrecherchieren. Und ich habe festgestellt, dass die Gefahr bei der künstlichen Intelligenz in der Recherche, und das gilt ja auch für Daten, ist die Behauptung. Weil das Tool, also die sagt dann einfach, die Plattform, das Model sagt, das ist so und so und stimmt nicht. Also man muss jede Zahl nochmal überprüfen. Natürlich hilft das für eine Struktur und es hilft für einen Zugang und man findet auch die Quellen inzwischen bei fast allen, aber man muss einfach nochmal nachchecken. Also das ist eine Warnung von mir jetzt an alle, die mit KI für die Anlage recherchieren, überprüft unbedingt, ob das Ergebnis stimmt. Und selbst wenn man sowas macht mit einer bezahlten Variante von dem allermeistgenutztesten Tool, ChatGPT, man macht sowas, rechne mir doch mal bitte die Durchschnittsrendite von dem und dem aus für so und so einen Zeitraum. Hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt.
Also ich habe letzte
Ja.
Woche mit einem Freund darüber gesprochen, liebe Grüße Lars nach Köln. Der hat dann praktisch mal nachgefragt, was ist die günstigste deutsche Aktie anhand der Kennzahlen, die dieses Jahr veröffentlicht wurden. Es waren leider nicht alle Aktien dabei, aber nachdem er es dann noch mal ein paar Mal die Frage mehr konkretisiert hat, also muss ja,
Ja.
das System lernt ja sozusagen mit dir, so habe ich es zumindest verstanden und so ist es ja auch. Du musst es öfters immer wieder sagen und du musst dem System dann noch immer wieder sagen, wo ein Fehler ist, was man besser machen kann. Also wenn du vorher selber die Sachen rausgesucht hast an der Geschäftsberichte, kannst du es auch viel besser machen. Ich würde mich jetzt nicht blind darauf
Ja.
verlassen, aber es gibt ja auch Leute, die ihre gesamte Doktorarbeit nur über KI machen und das hat ja teilweise denen auch eine gute Karriere gebracht. Also kann
Ja,
ausreichen.
vielleicht machen wir das mal auch als Börse-at-Home-Thema im neuen Jahr. Wir sind ja schon durchgebucht fürs ganze Jahr, aber jetzt suche ich mal jemanden, der über KI anlegt und der kann mal oder sie kann mal erzählen. Hier noch eine Frage, eine praktische Frage. Gibt es einen Regelwert für das Limit, wenn man limitiert? Also hier ist ja eigentlich die Frage, wie setzt du deinen Preis, wenn du eine Aktie kaufen willst?
Also optimalerweise rechne ich was aus, wie die Sache dann da ist. Spreche da meistens mit ein, zwei Leuten, die im Trading auch sehr drin sind wie ich, die dann auch so dieselben Wellenlänge haben. Frage, wo der faire Preis ist. Und wenn ich dann praktisch in meinem Value Depot, also Depot Mama, das mache, versuche ich es dann günstig zu machen. Bin dann aber meistens so, dass ich gegen Handelsende, weil ich ja zum Jahresende dann
Ja.
praktisch die Position haben will, das Limit dann erhöhe und mich dann ärgere. Und beim Momentum habe ich auch immer eine Bandbreite, wo ich dann kaufen würde. Beziehungsweise, wenn es ein Ausbruch nach oben ist, dann gebe ich auch zu, dann drücke ich einfach auf Buy. Das
Okay.
heißt manchmal aber auch, dass du eins auf die Nase bekommst, weil das ja Ausbruch ist, kann auch ein Fehler sein, der sich dann wieder
Ja.
zurückbildet. Aber wenn du das einige Zeit lang machst, denkt man, man könnte Chartmuster erkennen, aber deshalb auch die Regel bei mir erst 3% und dann nochmal
Ja.
feinjustieren, dass man dann vielleicht nochmal, wenn die Fundamentaldaten stimmen, dann ausnahmsweise verbindlich. Was ich allerdings viel wichtiger finde, und das ist auch ein Punkt, der wirklich euch ans Herz gelegt werden muss, das Kaufen ist eigentlich aus meiner Sicht interessant und okay, aber viel wichtiger ist, dass du weißt, wann du verkaufen
Ja,
musst.
ja.
Weil nichts ist schlimmer, wenn ein Trade in Verlust läuft. Also es sollte niemals ein Trade, den du im Gewinn hast, in Verlust laufen. Ich weiß noch früher, du kennst ja auch noch die Nokia, da war es so, dass jeder Rücksetzer eindeutig praktisch damals die Sache war, man muss sie kaufen. Und wer das immer gemacht hat, also bis sie dann in sich implodiert ist, der hat damit gutes Geld verdient, aber irgendwann funktioniert es nicht mehr. Deshalb die
Ja.
Fundamentaldaten gucken Und aus meiner Sicht, wenn eine Aktie ab 15% im Minus ist, darüber nachdenken, ist der Case noch in Ordnung oder nicht. Und ansonsten, selbst bei den größeren Banken, selbst bei einer örtlichen Sparkasse, wo ich gelernt habe, sind die Gebühren ja mittlerweile erträglicher geworden, dass man lieber einmal mehr verkauft und dann wieder zukaufen, als statt man dann den gesamten Verlust nach unten mitnimmt. Ganz, ganz wichtig, Risikomanagement. Das ist aus meiner Sicht auch ein Thema, was man wirklich angehen muss und wo man sich wirklich informieren muss, weil ihr habt nur dieses eine Geld. Und noch eine Sache, das ist auch noch sehr wichtig. Ich weiß, ich hatte früher den Namen auch als Hebelkönig, weil ich mein gesamtes Depot praktisch komplett beliehen habe. Arbeitet nicht mit Kredit. Das ist wie Kokain im Handel. Also du denkst, du bist unschlagbar. Und mir hat es damals wirklich den Popo gerettet, weil als dann meine Bank die Kreditzinsen erhöht hat und wir dann auf einmal bei über 3% waren, habe ich von heute auf morgen, also nicht von heute auf morgen direkt, aber dann habe ich praktisch innerhalb von 3 Tagen die gesamte Linie zurückgefahren. Weil damals war es so, bezogen auf die Sondersituation, dass alleine das eine Teil des Depots durch die Dividenden die Zinsen bezahlt hat. Und dann kann man es riskieren, auf Kredit zu arbeiten. Aber wenn du jetzt, ich glaube, du bist momentan zwischen 4 und 7%, je nachdem, bei welcher Bank du bist. Also wer damit Geld verdient, Chapeau, aber bedenke bitte eins, du brauchst ja schon mal 7% alleine. Ich bleibe jetzt beim schlechtesten Beispiel, um plus minus null zu sein. Und dann könnte jeder bei euch mal gucken, die letzten Jahre habt ihr immer die 7% geschafft. Die letzte Zeit, und das ist auch eine Sache, die letzte Zeit war es einfach, Geld zu verdienen, weil der DAX ist einfach gelaufen wie Sau. Meine deutschen Nebenwerte waren jetzt 2 Jahre unter aller Sau, muss man auch so brutal sagen. Aber etwas mehr Demut tut gut, weil die Renditen, die man früher teilweise erwirtschaftet hat, in der absoluten Hosse, die hast du leider nicht für die Ewigkeit. Also wer das schafft, Chapeau. Es gibt einige, aber die meisten, irgendwann kriegen sie dann auch mal eins auf die Nase und da muss man darauf achten, dass dieser Fall nicht zu tief wird, damit man wieder durchstarten kann.
Und bei dieser Finanzierung von einem Wertpapierinvestment über Kredit sollte man auch eins bedenken: Man muss auch noch eine solide Meinung über den Zins haben. Weil ich gebe ein Beispiel jetzt: Wenn du hast eine Hypothek und bist dann endlich in der Situation, dass du, was weiß ich, im Moment für 1,5% deine Hypothek tilgst, natürlich tust du nicht die Hypothek tilgen, sondern da ist jeder Geldmarkt-ETF im Moment besser. Aber ich kann natürlich in eine Situation kommen, wo auf einmal der Markt sich komplett ändert. Also das Ganze, das muss man im Kopf haben, dass die Bedingungen ja nicht gleich bleiben. Und es kann gut sein, dass du dann auf einmal da stehst und hast viel mehr, also sozusagen hast nicht diese Durchschnittsrendite und hast aber noch das Problem, dass du weiter tilgen musst. Also deswegen Vorsicht, Vorsicht, man sagt ja immer bloß nicht auf Kredit spekulieren. Das muss man sich ganz genau überlegen.
Und am besten nicht in fremden Währungen, weil wir kennen das
Na
alle.
ja, ja.
Könnt ihr noch gucken, japanische Kredite
Ja.
waren damals sehr günstig, aber dann drehte der
Ja.
Zins in Japan und das hat so manch einen leider richtig böse erwischt
Ja.
mit den Zinszahlungen. Also lasst einfach den Kredit, das ist nicht gut, sondern seid so an der Börse, weil ihr könnt auch viel entspannter sein, wenn es mal runtergeht, weil es ist nur euer Geld, was da ist. Aber wenn es schief geht, ihr müsst nicht noch nachschießen. Weil das
Ja.
Schlimmste, was passieren kann, und das ist mir in meinen jungen Jahren passiert, war ein Margin Call, weil ich damals den Future gemacht habe. Da hatte ich einfach einen sehr großen Hebel, was auch nicht gut ist, kann ich wirklich nur von warnen.
Ja.
Und dann war das Geld weg und dann hatte ich von der netten Bank einen Anruf, dass ich jetzt noch 3 Stunden Zeit habe, entweder Geld oder Sicherheiten zu liefern. Ansonsten würden sie mein Depot komplett zumachen. Und oh Wunder, sie haben es komplett zugemacht und ich durfte dann auch mal neu starten. Zum Glück ist das in jungen paar Jahren passiert und seit der Zeit halte ich mich sozusagen auch von Terminkontrakten und Optionen etwas weiter fern.
Ja, an dem Freitag vor einer Woche, als der Trump auf einmal mit China rumgebökelt hat, ja, da hat es so viele Leute zerrissen. Ja, also, aber kommen wir mal zu den Fragen hier. Christina will wissen, welche Konsequenz hat denn die Verweigerung einer Vorstandsentlastung?
Erstmal gar keine. Aber rein juristisch gesehen, du musst eins sehen, jeder Vorstand, ich meine, ich war das auch damals bei der Franca Equity gewesen für ein paar Jahre, eine kleine Beteiligungsgesellschaft, ist auch nicht börsennotiert, es kratzt am Ego. Sind wir mal so, es kratzt am Ego. Und du kannst noch versuchen, ihn haftbar zu machen, wenn da grobe Fehler da sind, dafür ist die Nichtentlastung da. Aber erstmal im ersten Augenblick, wenn du auch nur eine Stimme hast, ist es wirklich demjenigen egal. Aber meistens jeder Vorstand kratzt es dann doch etwas und auch die Aufsichtsräte, wenn du nicht entlastet wirst. Also es ist eher sozusagen die gelbe Karte, die man geben kann, ehe man dann über weitere Konsequenzen nachdenkt. Aber vielleicht, wenn man einen Redebeitrag bei der Hauptversammlung gemacht hat, kann man ja auch andere Menschen dafür begeistern, so abzustimmen wie man selber, indem man sagt, ich entlasse diesmal nicht, weil das und das. Vielleicht ist das einigen Aktionären dann auch wichtig. Und je mehr sich dann der Sache anschließen, umso entscheidender ist es dann für dich selber.
Gute gelbe Karte ist, glaube ich, ein guter Ausdruck dafür. Snyezana, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, möchte noch mal kurz den Unterschied zwischen einer Stop-Market-Order und einer Stop-Limit-Order erklärt haben. Das kann ich ganz schnell machen. Einfach, ich setze einen Stop. Das heißt, wenn die Aktie jetzt absolut oder Prozent, sagen wir mal 5% fällt, ich sage es wieder, also ich setze einen Stop jetzt, Deutsche Börse-Aktie, gerade bei 222 Euro, setze ich den Stop bei 200. Und wenn ich dann noch sage, wenn mein Limit ist auch 200, also ich will mindestens 200 haben, dann ist das eine Stop-Limit-Order. Wenn ich sage, einfach nur bei 200 wird mein Stop ausgelöst, dann fällt die dann als, kommt die als Market-Order ins Buch und wird dann zu jedem möglichen Preis ausgeführt. Und das kann auch deutlich weiter unten sein. Wir erinnern uns an die Preisverfälle bei Wirecard. Da ging es ja dann zack, 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 zack nach unten.
Und es gibt genug Profis, die auch versuchen, Stops auszulösen, weil das habe ich früher auch gemacht, weil du damit gutes Geld verdienen kannst, indem, die Retail-Kunden dann vielleicht rausgekickt werden oder andere und du dann unten einsammeln kannst und dann die Marktbewegung nach oben kommt. Und man muss mal eins bedenken, gerade bei den Stops. Ja. Wir haben fast überall mittlerweile Algo-Trader da drin, also Maschinen, und die sind eindeutig schneller als du. Also egal, wie schnell du bist, der Algo-Trader ist meistens noch vor dir da. Und das muss man auch immer wieder bedenken, obwohl da leider einiges ja mittlerweile nicht von der Börse gemacht wird, sondern im Blackpool. Aber das wäre vielleicht irgendwann auch mal eine Sondersendung bei euch, um zu sagen, werden sich dann Fondsgesellschaften beschweren. Das finde ich immer sehr schön. Wir brauchen doch einen Marktpreis. Und man dann sagt, ja, aber wieso handelst du denn nicht mehr bei uns an der Börse, sondern machst es im Darkpool daneben? Ja. Da muss man sagen, ja, wenn ihr da nicht handelt, dann habt ihr auch keinen Marktpreis. So einfach ist das. Und deshalb gebt die Orders einfach dorthin und macht es nicht an der Börse vorbei. So einfach
ist das. Nächste Takeaway, egal wie schnell du bist, ist immer einer schneller wie du. Sehr schön. Und da möchte der Stefan noch wissen, in welchem Forum du über das Mama-Depot schreibst?
Das ist antizyklisch investieren.
Das
ist ein kleines Forum, wo man sich hauptsächlich über Value Investing unterhält.
Lydia möchte wissen, wenn man so viele Depots hat, sind die auf verschiedene Banken verteilt oder bist du bei einer Bank?
Ich bin bei 4 Banken. Ich muss eins sagen, das Depot mit den HV-Eintrittskarten könnte ich niemals nie bei einem sogenannten Broker machen, der dann praktisch hohe Gebühren nimmt für Eintrittskartenpreise. Ja. Für mich, sind Eintrittskartenpreise die beschissenste Abzocke, die es von Banken gibt, weil ich weiß eben dadurch, dass ich auf der anderen Seite als Vorstand gearbeitet habe, die schreiben mir ja auch eine Rechnung. Also damals für unsere Eintrittskarten habe ich eine Rechnung von den Banken bekommen, wo unsere Aktien lagen. Und wenn du dann nochmal der praktisch den Anleger damit auch noch Geld abnimmst, ist das nicht gut. Aber worüber ich dann trotzdem ein Freund bin, es gibt einige Broker, die haben dann eben ab 500 Euro oder was anderes, haben die keine Gebühren, wenn du dann über einen Marktplatz gehst oder eine andere Börsensache. Ja, und das ist dann eine Sache, da musst du selber rechnen. Such dir einfach eine Bank, wenn dir die Eintrittskarten wichtig sind, wo du das hast, und such dir da am besten auch eine Bank, wo du weißt, dass sie die nächsten 10 Jahre noch da ist. Ich weiß, das ist nicht immer so einfach, aber ich bin jetzt bei meiner jetzigen Hauptbank bin ich jetzt seit 30 Jahren und ich bin 51. Ich habe das Depot bei der ersten Bank, wo ich die Ausbildung gemacht habe, irgendwann zugemacht, weil das dann ohne Mitarbeiterkonditionen bei der Sparkasse damals leider zu teuer war. Aber ansonsten, ich bin auch bei einem dieser Broker, der praktisch sehr viel Geld nimmt für Eintrittskarten. Aber da ist das Depot Mama drin, aus dem einfachen Grunde, weil ich da dann eben sehr günstig handeln kann. Und ich brauche diese Sachen, weil da sind dann nochmal ausländische Werte drin. Da brauche ich auch nicht die Eintrittskarte.
Das ist gut. Und weil hier die Frage auch kam und noch eine zweite, also ich tue sowohl den Link zu dem Forum, in dem du über Depot Mama schreibst, in die Mail mit der Aufzeichnung, als auch den Link zu deinem Gordon Gekko Wikifolio. Also ihr kriegt das von mir mit der Post. Ja, Marc kommentiert, er mag ja Effektenkredite. Power is nothing without control. Jetzt muss ich mal fragen, was ist ein Effektenkredit?
Effektenkredit ist der Wertpapierkredit, also wenn du dein Depot verpfändest. Bei meiner Bank war es so, dass ich da jede Aktie, die gehandelt wurde, wir reden von sehr langer Zeit zurück, du konntest alles beleihen. Also selbst die kanadische Minenbude, die unter 5 Cent war, hat diese Bank, der ich allerdings auch sehr dankbar bin, hat die mit 100% angerechnet. Also du hast dann praktisch wirklich Sachen gekauft, wo du dran fühlen konntest, dass es vielleicht nicht funktioniert, aber
Ja.
die haben dir als Sicherheit genommen. Aber passt mal auf, was wäre denn passiert, wenn ich diese Sachen dann auch langfristig gehalten hätte und sie wären dann implodiert? Dann wäre die Aktie in Kanada, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel, wäre wertlos gewesen, dann wäre nicht nur mein Geld weg gewesen, sondern auch nochmal dasselbe Geld an Kredit. Nicht gut.
Nicht
Deshalb,
gut.
wer
Nee.
meint, er kann sozusagen, so wie ich es sage, auf Kokain handeln, also auf Drogen handeln, also mit Wertpapierkredit, Chapeau. Denk aber nur an dein Wertpapier, wirklich die Kontrolle über dein Money Management, das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt einige, die das können, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei den momentanen Zinssätzen wäre mir Chance-Risiko nicht da. Ich gebe aber auch offen zu, wenn ich wieder einen Zinssatz hätte von unter 2,5%, wird es auch bei mir wieder jucken, etwas in Sachen reinzutun, wo ich eine garantierte Dividende habe. Aber das ist ein Thema, was wir heute hier nicht besprechen, weil das sind auch sogenannte Sondersituationen.
Ja, du, ich meine, du hast immer schwarze Schwäne, gibt es. Wir wissen es alle. Es gibt passieren Dinge, von denen man vorher nie gedacht hätte, dass sie passieren würden. Ja,
Verständlich.
Banken brechen zusammen, Staaten gehen bankrott, Unternehmen aus dem DAX gehen bankrott. Also es, deswegen, da ist man, da muss man wirklich das im Hinterkopf haben. Deswegen meine letzte Frage, weil wir haben jetzt hier alle Fragen beantwortet. Meine letzte Frage an dich: Erwischst du dich manchmal noch so bei klassischen Anlegerfehlern?
Ja klar. Also es ist alleine so, ich war jetzt beim Anlegertag in Berlin, habe ich dich glücklicherweise auch getroffen, dein Vortrag war hervorragend.
Dankeschön.
Auch nochmal schön sozusagen zu sehen, wie viele Leute an eurem Buch Interesse haben.
Ja.
Es ist wirklich gut geschrieben. Ich kann es jedem Anleger wirklich nur ans Herz legen. Es macht Sinn, es zu lesen und am besten zweimal. Einmal, um es zu sehen, einmal, um es so zu lesen und dann nochmal so. Und die typischen Anlegerfehler. Ich merke das bei den Stammtischen, wo ich ja immer gerne hingehe. Und wenn dann einer mit so seiner Euphorie, seine komische Bude anpreist, dann bin ich manchmal verführt zu sagen an dem Abend, boah, das klingt aber richtig gut. Dann ist aber das Schöne, wir machen unseren Stammtisch im Gegensatz zu dir, Edda, immer freitags, sprich, ich kann fast gar nicht mehr handeln. Das heißt, ich gucke dann zu Hause nochmal nach und wenn ich dann die Finanzkennzahlen sehe, dann sage ich, puh. Das ist aber genauso, und das hast du vielleicht auch miterlebt in Berlin beim Börsentag, der auch sehr schön war. Es gibt da leider immer wieder Leute, die sich dann gerne in Gruppen dazustellen und dann versuchen, ihren Börsenbrief oder ihre
Ja.
komischen Kanäle zu verkaufen. Und da war dann auch einer, als ich da war, der dann für seinen Börsenkanal Werbung gemacht hat, der dann eben auch gesagt hat, ja, und ich habe da auch wieder einen super Wert aus Australien. Und dann habe ich auch nur gesagt, das möchte keiner hören. Also wir haben uns hier gerade über eine Dividendenstrategie, weil wir kamen dann auch gerade aus dem Vortrag von Christian Röhl raus, der da einen schönen Vortrag gemacht hat. Das will jetzt keiner hören. Und da war der etwas pikiert und das kann ich auch verstehen. Aber ich persönlich sage, du musst auch mal Kante zeigen. Und das ist eine Sache, die du lernen musst, wenn einer wirklich absolut versucht, dich zu überzeugen. Es geht nicht darum, die Idee zu haben, das zu favorisieren. Aber wenn du daneben dann auch noch deinen Börsenbrief sozusagen hier so hast und dein T-Shirt hast, wo dein Börsenbrief, den auch wirklich keiner kannte und ich dann bei Google bei der ersten Suche auch nicht gefunden habe, dann ist Obacht gesagt. Und glaubt mir mal eins, heiße Tipps, sie gibt es nicht. Wenn euch jemand einen heißen Tipp geben will, denke bitte immer an eins. Warum sagt er euch das? Und wenn das die super Idee ist, warum teilt er sie mit euch? Also wenn das jetzt, sage ich mal, euer bester Freund, eure Partnerin ist, vielleicht ist da was dran und die es analysiert haben. Aber wenn du jemanden gerade beim Börsenstammtisch oder beim Börsentag kennengelernt hast, warum sollte der dir den Tipp geben, mit dem du jetzt die 100% an einen Tag machst? Das ist, da halte ich meinen Lottogewinn für realistisch. Also da glaube ich eher 1 zu 140 Millionen, dass ich im Lotto gewinne, als dass diese Person, und das ist nicht böse gemeint, ich will jetzt noch nicht mal unterstellen, dass der dann abladen will, aber das haben wir oft genug auch kennengelernt, dass dann komische Werte empfohlen werden, die, wo praktisch kein Handel in Deutschland ist und wo dann praktisch einige schon vorher, ich bleibe jetzt leider, weil das war meistens in Kanada und Australien, die dann die Sachen gekauft haben, sich dann auf die Briefseiten nach oben gestellt haben und irgendein Idiot hat meistens die Sachen dann weggeräumt. Und dann, wenn Kanada oder
Ja.
Australien wieder aufgemacht haben, hast du gesehen, das Ding ist implodiert, weil es teilweise schon Schrott oder pleite war.
Ja.
Deshalb bitte immer erst recherchieren. Gönnt die ersten 10% nach so einem Tipp, wenn es wirklich funktioniert, gerne jemand anders, der den Mut hat. Oder ansonsten vergleicht es eben mit ein Spielcasino, aber da muss ich sagen, das hat mit Börse nichts zu tun. Wenn du ins Spielcasino gehst, geh dahin, am besten mit deiner Partnerin, habt einen schönen Abend, guckt euch an, wie schön das da alles ist, habt nur Summe X dabei oder vielleicht gar nichts, sondern nur zum Angucken. Aber nochmal, Börse ist nicht Casino, Börse ist in Unternehmen zu investieren, dass du Eigentümer bist und Eigentum verpflichtet.
Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Die beiden Fragen zu meinem Buch darf ich aus Compliance-Gründen hier nicht sagen. Habe ich mit einer Kollegin geschrieben, Ex-Kollegin. Bitte einfach mich googeln. Ich glaube, das findet man dann sofort. Du hast es ja angesprochen.
Auf mein Instagram-Profil schauen, da habe ich das Buch bei mir drin gehabt. Da sitze ich in Binz am Piano und halte das Buch in die Kamera. Also so gesehen kann man das machen. Auch bei meinem Twitter-Profil kann man es sehen. Das ist nicht abgesprochen. Ich kriege kein Geld dafür, aber mir ist es immer ein Anliegen, sozusagen den Leuten was zu erklären, wie man sich fortbilden kann. Und gerade wenn man mal am Anfang ist, sollte man lieber etwas in diese Sachen investieren. Genauso sehr eben. Guckt euch die guten Sachen an, guckt euch Börsentage an und wann, was noch sehr wichtig ist, das habe ich leider vergessen. Ich mache seit 23 Jahren den Börsenstammtisch in Düsseldorf. Edda macht ihn ja jetzt auch schon einige Jahre hier in Frankfurt. Gründet Börsenstammtische, trefft euch mit Leuten, spricht über eure Erfahrungen, weil voneinander könnt ihr lernen. Aber haltet euch bitte von toxischen Leuten fern, die euch irgendwas verkaufen wollen, weil keine Idee ist so gut, dass man sie sofort kaufen muss. Sorry. In meinen mittlerweile doch ein paar Jahrzehnten an der Börse kann ich sagen, es war noch nie etwas so wichtig, dass ich es sofort kaufen musste. Das Einzige, was immer sehr wichtig war, war sofort verkaufen, wenn etwas stinkt.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst, Uwe, hier bei uns, für deine Zeit, deine Expertise. Vielen Dank für das große Interesse daran. Ich schicke alles Erwähnte in einem Link mit der Mail. Und ich wünsche allen noch einen schönen Tag und viel Erfolg bei der Geldanlage.
Schönen Tag noch und lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte. Tschüss.